die andere Richtung gehen, gell? Hast du mir eine Sache? Genau. Währenddem ich technisch umgespolt wird, respektive neu ausgerüstet wird, vielleicht so Erinnerungen, die schön sind. Wenn man zum Beispiel auf einen Anlass zurückschaut oder auf ein Hochsieg oder auf eine Geburt, auf Ferien, auf einen Ausflug, dann ist das, sind das vielleicht schöne Erinnerungen. Noch schöner werden so Erinnerungen, wenn man das miteinander erleben kann, mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen. Und dann gemeinsam zurückschauen und sagen, weisst du noch, wie das war? Daniela und ich, wir freuen uns auf das 50-jährige Jungski-Jubiläum in Wald. Wir sind dort Jungski-Leiter gewesen, sind jetzt eingeladen worden zu dem Jubiläum in Wald mit den Kindern. Und wir freuen uns an die Erinnerungen, die wir dürfen haben.
Wir werden viele von unserer Leitungscrew werden wir noch sehen im Wald. Und haben sogar den einen noch motiviert, dass er auch mitkommt, den Leiter. Jetzt muss ich da geschwind entschuldigen, technischer.
Soll das abschrauben?
Ah, nein, das ja, das, die dürfen schon wissen, wie wir das machen. So. Minus eins. An das werdet ihr euch auch erinnern. Christian hat predigt und muss das Headset wechseln.
So. Nein, es geht. Ist lieb. Danke vielmals.
Vielleicht doch. Jetzt habe ich es. So.
Hä? Man könnte noch eine Challenge machen, wer das Mikrofon schneller angelegt hat. So, der Knopf wieder zu und dann passt es. Jetzt haben wir auch kein Rauschen mehr, genau. Also, das 50-jährige Jubiläum steht da in Wald. Daniela und ich gehen. Wir sind dort Leiter gewesen. Nadine Riesen wird auch dabei sein, gehört auch dazu. Wir haben noch einen sonst alten Leiter können motivieren. Anstatt an Greifensee laufen zu gehen, mit uns in Wald, gucken, in Wald, im Wald, gucken, alte Erinnerungen auffrischen. Und wir freuen uns kindisch drauf, auf das Zurückschauen. Und unsere Kinder kommen auch mit und sie sind schon ganz heiß auf das Jubiläum, in der Hoffnung, dass sie den einen und anderen Jugendstreich von ihren Eltern erfahren werden. Auf was schaust du gern zurück? Wohin schweifen deine Gedanken, deine Erinnerungen, wenn du an die letzte Woche, vielleicht die letzten Monate zurückdenkst? Was ist dir gerade so zuvorderst? Meistens das, was nicht so gut gelaufen ist, ja. Das ist auch beeinträgsam. Aha. Gut überstandene OP, jawohl.
Schöne Ferien.
Mhm. Das Italienerfest mit den Bewohnern. Auch cool. Die einen, die wieder Martin Smart heute gewesen sind, Natur können geniessen. Genau, schöne Erinnerungen. Auch der heutige Predigtext ermutigt uns, in Erinnerungen zu schwelgen. Konkret, ich nehme euch mit in den 2. Petrusbrief rein. Im 1. Kapitel fahren wir heute weiter. Der Petrus schreibt dort ganz konkret: Ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Im Petrus geht es da primär nicht um Erinnerungen an schöne Feste, spontane Begegnungen oder gemeisterte Herausforderungen. Nein, vielmehr geht es ihm ums Repetieren. Er möchte, dass die Gemeinde immer wieder repetiert und wiederkäut, was er sie gelehrt hat. Warum ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, an die biblischen Wahrheiten? Weil wir Menschen vergessliche Wesen sind. Weil der Petrus in den Versen von geistlichen Grundworten geredet hat, in den Versen 3 bis 11, so wie es uns letzten Sonntag der Urs ausgelegt hat. Er hat ein geistliches Fundament gelegt, der Petrus, in den ersten Versen von dem 2. Petrusbrief. Und die sollen wir, die können wir, ja, die möchten wir in uns hineintragen, die wollen wir verinnerlichen und mit dem unseren Alltag gestalten. Und dann kann es uns auch tragen, wenn es um uns herum mal stürmt. Und zu guter Letzt, und das ist sicher ein wesentlicher Faktor für Petrus seine Ziele, ist seine Ausgangslage, warum dass er diese Ziele schreibt. Warum es ihm so wichtig ist, dass wir die Worte, die er da niederschreibt, dass wir die verinnerlichen, dass wir uns daran erinnern tun. Er beschreibt seine Ausgangslage wie folgt. Ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Doch Jesus Christus, der Herr, hat mir gezeigt, dass meine Tage hier auf Erden gezählt sind und dass ich bald sterben werde. Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch noch daran erinnert, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Ja, der Tod vom Apostel Petrus ist kein gewöhnlicher Tod. Jesus hat dem Petrus vorausgesagt, dass er sein irdisches Leben bald muss loslassen, dass es bald vorbei wird sein. Und er hat ihm auch prophezeit und vorausgesagt, wie dass er wird sterben. Davon berichtet der Apostel Paulus, wenn er sagt, wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Ja, und der Petrus hat wirklich Glieder überhaupt gestorben worden. Er ist gekreuzigt worden und es ist überliefert, dass er höchstwahrscheinlich kopfüber gekreuzigt worden ist, einfach weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, auf die gleiche Art und Weise gekreuzigt zu werden wie mein Herr Jesus. Ja, und der Moment, das ist jetzt sicher ein bisschen vorgespult, der Moment von seinem Tod steht kurz bevor. Und genau dieser Umstand verleiht dem gesamten Brief, im zweiten Petrusbrief, so eine Ernsthaftigkeit und eine Dringlichkeit. Man könnte sagen, der Petrus schreibt da sein Testament, sein Vermächtnis für zukünftige Jüngerinnen, Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, für die zukünftigen Generationen. Sein Verhalten, Petrus' sein Verhalten, finde ich vorbildlich und steht ganz im Gegensatz so zu der Mentalität oder egoistischen Einstellung nach mir die Sintflut. Petrus, seine grösste Sorge ist, und ohne die kann er nicht in Frieden sterben, dass Nachfolger, die biblischen Lehren und Tugenden, dass sie sich noch daran erinnern, wenn er schon längst nicht mehr unter ihnen ist. Wir müssen uns das ein bisschen verinnerlichen, was das heisst, wenn der Petrus nicht mehr da ist. Mit dem Tod von Petrus geht eine Zeit zu Ende, in der eine Kirche gegründet worden ist. Das betrifft nicht nur den Tod von Petrus, sondern auch den Tod der anderen Apostel. Mit ihnen, wenn sie nicht mehr da sind, endet die Ära der Augenzeugen, die den irdischen Jesus gesehen und erlebt haben, mit ihm unterwegs gewesen sind. Da geht eine wesentliche Ära zu Ende. Umso wichtiger das Vermächtnis, die Erinnerungen auf das, was sie mit Jesus erlebt haben, was sie gelernt haben von ihm, dass wir das heute auch noch haben können. Also die Zeit der Augenzeugen geht zu Ende und die Apostel werden nicht mehr durch neue ersetzt werden. An ihre Stelle tritt dann das Neue Testament. Grund genug also, um uns nochmal an die Grundlagen vom Glaubens zu erinnern, über die der Urs letzte Woche predigt hat. Er hätte das ein bisschen abkürzen müssen, Vers 5 bis 11. Darum habe ich gedacht, machen wir dort heute nochmal einen Fokus dran. Vielleicht einsteigend, der Petrus legt Grundlagen in den Versen 3 bis 4. Er redet von göttlichen Verheißungen und ruft uns zu einem Leben im Licht auf in diesen göttlichen Worten. Wortwörtlich schreibt er, Gottes göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Der Urs hat dazu letzte Woche die Grafik geprägt und hat eingangs gesagt, wir haben hier ein Glaubensfundament und das ist so ein bisschen unser Lebenszyklus da oder unsere Lebensachse mit zunehmendem Alter. Und wir versuchen immer, unser Glaubensfundament aus eigener Kraft zu erweitern. Und er hat uns vor Augen geführt und auf den Text verwiesen, dass uns das gar nicht gelingen wird. Wir können nur scheitern in dem Sinne, wenn wir alles oder wenn wir das versuchen, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung heraus zu initiieren und umzusetzen. Vielmehr sagt der Vers da, dass Gottes göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Es ist alles in meinem und in deinem Leben vorhanden. Gott hat schon alles drin hineingelegt, damit wir das auch wirklich umsetzen können. Wir müssen uns nicht nach äußeren Sachen sehnen und um erfüllt sein, denn in Jesus Christus haben wir bereits die ganze Fülle bekommen. Der Petrus redet davon, dass Gott uns durch seine Verheißungen zu Erben von einer göttlichen Natur gemacht hat. Das ist eine gigantische Zusage. Erbe von seiner göttlichen Natur. Es bedeutet, dass wir als Jesus-Nachfolger Gottes Liebe, seine Güte und Heiligkeit in unserem Leben widerspiegeln können. Wir können so leben, wie es Gottes Wesen entspricht. Und dass uns das gelingt oder irgendwie wir einen Wegweiser dazu überkommen, redet er von sieben Tugenden in den folgenden Versen. Er fordert uns auf, die Zusagen in unserem Glauben konkret werden zu lassen, dass es Hände und Füße bekommt. Da gehört zum Beispiel dazu ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu den Menschen. Aus dem Glauben in den Versen 3 und 4 wird schlussendlich Liebe, wie sie im Vers 8 beschrieben ist. Doch wie geht das? Wie wird der Glaube zu einer Liebe? Ich habe dafür heute Dominosteine mitgenommen oder ein bisschen grössere Steine, damit man es da besser sieht. Wir können uns das vorstellen, dass das ist alles aufbauend aufeinander. Das ist, also ja, eins bedingt das andere. Das eine führt zum anderen. Und man kann sich vorstellen wie so eine Domino-Reihe. Der erste Stein, den man setzt, ist der Glaube. Du tippst den Stein an und das ist dann der Vers, strengt euch an, die Zusagen von Gott in eurem Glauben zu leben. So wie der Petrus uns auffordert. Das heisst, du setzt dein Vertrauen darauf, dass Gottes Zusagen wahr sind und nicht irgendwie ein erfundenes Geschichtli. Du glaubst von Herzen an Jesus, an das, was er für dich getan hat. Und wenn der erste Dominostein fällt, würde er jetzt ins Leere fallen, wenn da nicht der nächste Dominostein wäre. Der zweite Dominostein ist eine Tugend, das vorbildliche Leben, das wir hier im Vers 5 sehen. Es hat mit Mut zu tun, nicht so zu leben wie alle anderen, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Stell den Stein in die Reihe rein, sonst wirst du nie in die Berufung hineinwachsen, frei können, andere, deine Mitmenschen zu lieben. Dann kommt der dritte Dominostein in die Reihe. Dazu gehört Erkenntnis. Lern Jesus immer besser kennen. Dabei hilft dir der Heilige Geist. Das musst du nicht selber, aus eigenem Antrieb raus. Er eröffnet dir die Augen dafür, wer Jesus ist, was er dir schenkt. Er öffnet dir auch die Augen dafür, wo du vielleicht unfrei bist, wo du gefangen bist. Wo du dein Herz an eine Lust anhängst, an ein Bedürfnis anhängst, wo dich hindert, im Glauben zu wachsen und in der Berufung von Gott zu leben. Es hilft dir auch, die Bibel dabei zu haben, die Bibel zu lesen. Sie ist Gottes Wort, auch Gottes lebendiges Wort, das zu uns redet. Der Heilige Geist hilft dir auch im Gebet, Zeit mit Gott zu verbringen, da zu connecten. Nutz die Möglichkeiten. Nutze auch die Möglichkeiten, die wir als Gemeinde haben. Zum Beispiel der Bibelleseabend, der jeden Dienstagabend stattfindet. Oder ein Gebet für die Gemeinde, ebenfalls am Dienstagabend. Oder Kleingruppen, wo man miteinander Leben teilt, die Bibel liest, zusammenbetet und am Leben Anteil nimmt, auch von den anderen. Und auch wenn der dritte Stein ins Leere fallen würde, würde ins Leere fallen, wenn nicht der vierte kommt, der heisst Selbstbeherrschung. Da ist einerseits Disziplin damit gemeint. Also das Dranbleiben an etwas Gutem. Deine guten Gewohnheiten. Das, was du dir vielleicht vorgenommen hast für die nächsten Wochen oder vielleicht für das ganze Jahr. Der Auftrag, den du von Gott bekommen hast. Bleib da dran. Selbstbeherrschung ist andererseits auch Besonnenheit. Wenn die Emotionen, ich sage mal, kochen, wenn man sich aufregt, dann heisst es, Besonnen zu reagieren, seine Emotionen im Griff zu haben, ihnen nicht freien Lauf zu geben, abzukühlen, den Gefühl die Schranken zu geben, damit man kann trotzdem noch klar, ohne verletzend zu wirken, reden, kommunizieren und handeln. Und dabei hilft auch unser fünfter Dominostein in der Reihe, wo beschrieben ist mit Geduld, mit Ausdauer, mit Beharrlichkeit. Und so kommen wir bereits zum sechsten. Der steht irgendwie ein bisschen abseits, würde man meinen. Es ist der Stein von der Gottesfurcht. Das fällt unserem Herz manchmal schwer, uns von Jesus wirklich zu verneigen. Ihn wirklich als unser Herz anerkennen. Und nicht nur zu brauchen, um unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Von Gottes Furcht her, wo Gottes Furcht herrscht, passiert die Anerkennung von unserer eigenen Schwachheit. Ich bin nicht vollkommen, aber Jesus ist es. Es gibt einen Gott und der bin nicht ich. Der siebte Dominostein ist die Liebe. Und ja, zuerst die Liebe zu denen, die uns nahe stehen. Das ist Familie, das sind Freunde, das sind die wir, die wir heute hier versammelt sind. Die Liebe, die hier hinterlegt ist, im Griechischen, ist Philadelphia, die geschwisterliche Liebe. Wer nicht lieben kann, wer die nicht gern kann haben, die einem nahe sind, wie sollen dann die können gern haben, die einem eher fern sind? Und damit kommen wir zum achten und letzten Dominostein. Das ist die bedingungslose Liebe zu anderen, die Agape-Liebe. Jetzt kommt Gottes Liebe durch dich zum Ziel, bei deinen Mitmenschen, bei denen, die Jesus noch nicht kennen. Und mit diesen sinnbildlichen Dominostein entwickelt sich unser göttlicher Glaube zu einer bedingungslosen, sich verschenkenden Liebe zu anderen. Die Tugenden sind keine abstrakte Ideen, sondern praktische Schritte, um ein Leben in diesen Verheißungen von Gott zu gestalten. Die Steine, die bedingen einander. Und sie stoßen einander an, dass man am Schluss zu der Liebe von Gott zu den anderen Menschen kommt. Ja, Verse 8 bis 11, die tue ich einblenden, du sollst einfach so im Groben erklären, was dabei gemeint ist. Der Apostel Paulus macht in den Versen 8 bis 11 deutlich, dass wir nicht untätig sein sollen, dass wir nicht irgendwie die Hand in den Schoß legen und um uns schauen, was alles passiert und das irgendwie beurteilen, Daumen auf, Daumen runter, sondern vielmehr sind wir aufgefordert, unsere Berufung und Erwählung sicherzustellen, indem wir an diesen Tugenden arbeiten tun. Indem wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen und uns von seiner Gnade leiten lassen, dann können wir sicher sein, dass wir nicht fallen, dass wir nicht umfallen. Der Petrus betont auch die Bedeutung der Ausdauer. In unserem Glaubensleben werden wir auch Herausforderungen und Prüfungen haben. Wir werden an Grenzen stoßen. Und dort sollen wir nicht aufgeben, sondern geduldig dranbleiben, und an den Verheißungen von Gott, die er uns in seinem Wort gibt und uns persönlich zugeholt hat, daran festheben. Und zu guter Letzt versichert Petrus uns, dass wir nicht werden scheitern. Finde ich auch eine coole Zusage. Wir werden nicht scheitern. Wenn wir die Tugenden, die Bauchlötzchen umsetzen, entwickeln und unsere Berufung festheben. Er ermutigt uns, standhaft zu bleiben. Und auf das ewige Reich, das auf uns wartet, hinzuschaffen. Wenn man das in einigen Worten zusammenfassen will, die Worte sind eine Erinnerung daran, dass unser Glauben eben nicht etwas Statisches ist, etwas, das einfach fix ist und sich dann nicht mehr bewegt, sondern sich entwickelt. Unser Glaube soll sich entwickeln und soll wachsen. Wir haben die göttliche Kraft und Verheißungen, die uns dazu befähigen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Es ist ein Leben, das von Tugenden, Ausdauer und Hoffnung geprägt ist. Und diese Worte von Petrus sind zeitlos. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Sie haben Gültigkeit für unseren Glauben und unser geistliches Wachstum. Ja, nach diesen Grundworten führt sich der Petrus dann selber als Zeuge ins Feld. Er ist einer der Jesus-Nachfolger, der noch persönlich die Jesus-Schule durchlebt hat. Der Petrus ist mittlerweile ein alter Apostel, ist wahrscheinlich irgendwo um 60 nach Christus in Rom. Er schaut bereits zurück auf die Briefe, die schon verfasst worden sind, von Paulus, sind wahrscheinlich alle schon vorhanden. Können wir im Kapitel 3 nachlesen. Und die Welt verschließt sich aber weiterhin im christlichen Glauben. Die Botschaft von Jesus, die ist noch nicht überall durchdrungen. Längst nicht. Vielmehr versucht man, sie wieder auf die Seite zu ziehen. Die Jünger und die Jesus-Gefolgschaft, die da entstanden ist, die wieder in die Welt zurückzubringen, in die Realität zurückzubringen. Es ist ein Hin- und Hergerissen zwischen göttlicher Warte zum einen und auf der anderen Seite die Herausforderung vom Umfeld, wo sie drin leben. Auf was kann man sich noch verlassen, ist vielleicht die Frage. Das Christentum ist zwar durch sein Wachstum längst auf dem Radar der staatlichen Überwachung angekommen, doch es bleibt, was es ist, vorerst eine Randgruppe. Und dieser Randgruppe, das hat man auch immer wieder gemacht, kann man alles Mögliche in die Schuhe schieben. Christen sind oft für allerlei Unglück verantwortlich gemacht worden, sei es für Seuchen, Krieg oder Hungersnöte. Selbst der Augustinus hat berichtet von dem Versuch der Römer, Christen für alle Schlechten verantwortlich zu machen. Ist ja gut, wenn du einen Sündenbock hast, die Ranggruppe, die Freaks, die Spinner da, die Jesus nachfolgen, mit denen kannst du es machen. Die kannst du klein halten und ihnen alles anhängen und andichten. Ja, das war so etwa die Situation, wie sie sich ihnen präsentiert hat, der ersten Gemeinde, der Jesus-Nachfolger. Und in dieser turbulenten Zeit stellt sich dann die Frage, wie kann ein Jünger, ein Jesus-Nachfolger, zumindest von diesen clever ausgedenkten Geschichten und Mythologien Gewissheit über Gott bekommen? Das ist die zentrale Frage von Petrus. Er gibt uns eine Antwort und braucht dafür eigentlich zwei Säulen. Zum einen schöpft er aus der eigenen Erfahrung heraus und zum anderen verweist er darauf, dass sein Erleben mit dem Alten Testament übereinstimmt. Und erstaunlich bei diesem persönlichen Erleben ist, dass er nicht geschehen ist, rund um Passion und um Verstehung von Jesus beizieht, wo ja doch sehr imposant war, der Himmel, der sich verdunkelt hat, der Vorhang, der im Tempel zerrissen ist, Gräber, die aufgegangen sind, Tote, die auferstanden sind. Das finde ich, ich hätte sicher mit dem argumentiert. Aber der Petrus erzählt von einem besonderen Ereignis. Ab Vers 16. Wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Damit ist die Situation von Petrus, dem Jünger Johannes und dem Jakobus auf dem Berg der Verklärung gemeint, wo sie Jesus mit ihm umgegangen sind und auf einmal ist Jesus geleuchtet und der Mose und der Elia sind neben ihm gestanden. Das ist so die Situation. Und Jesus wird nicht erst im Laufe seiner Lebensgeschichte zu Gott oder zu Gottes Sohn, durch eine Adoption oder durch seine Auferstehung und Himmelfahrt. Nein. Gott, Jesus, ist von Anfang an, von Ewigkeit her, Gott. Und das bezeugt da der Petrus, indem er uns an das Erlebnis auf dem Berg von der Verklärung erinnert. Der Satz, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe, knüpft der rote Faden zum Alten Testament. Nämlich die Sohnschaft und das Königtum. Vielleicht ein kleiner Abstecher ins Alte Testament oder in die Königszeit hinein. Nach Gottes Bund mit dem David, also aus dem Alten Testament, ist der König bei seiner Einsetzung zu Gottes Sohn, ist er als Gottes Sohn adoptiert worden. So wird es beschrieben. Und darum hat der König dann auch können sagen mit dem Psalm 2, was wir dort nachlesen im 7. Vers, er hat zu mir gesagt, also zum König, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Mit der Intronisation, also mit dem, dass der König König geworden ist, eingesetzt worden ist in sein Amt, ist er gleichzeitig von Gott gezeugt worden oder anerkannt, adoptiert worden. Ein kleiner Vergleich mit dem Wort von der Verklärung, wo der Petrus uns schildert. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wo liegt der Unterschied? Während im Alten Testament der König eben gezeugt worden ist, bei seiner Intronisation, wird bei der Verklärung auf dem Berg nichts davon erwähnt, dass er erst jetzt gezeugt worden wäre. Sondern vielmehr sagt Gott, an ihm habe ich Freude, an Jesus habe ich Freude. Der Unterschied von der Zeugung ist wichtig, denn er betont Macht, die ewige Macht, seit jeher von Jesus. Man kann also sagen, Jesus wird nicht erst Gott und er wird nicht erst Sohn Gottes durch eine Adoption oder durch die Auferstehung und Himmelfahrt. Nein, Jesus ist von allem Anfang an, und damit meine ich wirklich, wenn man die Bibel aufschlägt, von allem Anfang an ist er Gott, also von Ewigkeit her. Das bezeugt Petrus, indem er sich als Augenzeuge an das Erlebte erinnert. Jesus ist seit jeher Gott und er wird von seinem Vater geehrt. So haben wir in Jesus nicht nur einen Rabbi und einen Lehrer, sondern und vor allem auch einen Retter, der von Gott ist, ja einer, der Gott selber ist. Daran dürfen wir festheben, uns Trost spenden lassen und uns immer wieder daran erinnern. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Vers 19 bis 21. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Wenn der Petrus vorhin vom Erlebten, vom eigenen Erleben geredet hat, meint er nicht, dass wir unsere Glaubensgewissheit über unsere Versöhnung mit Gott irgendwie auf unsere eigenen Gefühle sollen abstützen. Das wäre viel zu riskant. Petrus, seine persönlichen Erfahrungen sind weit entfernt von irgendwelchen eigenen Gefühlen und Wünschen, die er hegt. Tatsächlich war er auf dem Berg so verwirrt gewesen, dass er nicht gewusst hat, was er sagt. So kann man es im Markusbrief und auch beim Lukas nachlesen. Sie berichtet davon. Vers 19 heißt: Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Das größere Vertrauen in die Propheten, also ins Alte Testament, soll uns noch fester im Glauben werden lassen. Noch fester als unsere persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen, die wir haben, haben wir in der Bibel drin. Der alte Petrus, wir können sinnbildlich sagen, haut noch mal auf den Putz, haut noch mal auf den Tisch. Dort hat sich vielleicht noch sein Tintenfässchen im Purzelbaum gemacht oder ist ausgeleert und sagt, hey Mensch, klarer und sicherer können wir nie sein als in dem Wort, wo geschrieben ist von den Propheten vom Heiligen Geist inspiriert. Vertrauen wir darauf und halten wir dem fest, was da drin steht. Und Jesus drückt das auch in einem Gleichnis aus. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, also auf das Alte Testament, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wenn der Petrus von dem prophetischen Wort redet, meint er eben das Alte Testament, und zwar das ganze Alte Testament. Da spricht seit jeher von Jesus. Von jeher ist immer wieder ein Link auf Jesus gemacht, auf den künftigen Messias, auf den Retter, der wird kommen. Und in Jesus jetzt erfüllt und bestätigt wird. Und was Jesus in der Zeit der Apostel tut und was er von sich bezeugt in der Zeit vor seiner Menschwerdung, das sind wie zwei Zeugengruppen, zwei Chöre, die ihn als wahren Gott und wahren Mensch gross machen tun. Und diese grossartige Übereinstimmung ist nur möglich, weil sowohl die Autoren vom Alten Testament wie auch das Neue Testament nicht irgendwie aus eigenem Antrieb denken, ach komm, ich habe ein gutes Erlebnis gehabt, ich schreibe das mal auf, sind noch spannende Gedanken, sondern die Autoren vom Alten wie auch vom Neuen Testament sind vom Heiligen Geist getrieben worden, beauftragt worden, das aufzuschreiben, damit wir heute noch das können lesen und inspiriert werden. Und so werden wir im Hier und Jetzt, in unserem Alltag, unter der Woche, mit unserem ganzen Leben, uns immer wieder an die Tugenden, die ich eingangs erwähnt habe, erinnern. Und uns im Glauben durch sie herausfordern und motivieren lassen. Wir dürfen uns auch gegenseitig ein bisschen anstacheln oder Anteil nehmen und fragen, hey, wie bist du unterwegs? Wie kann ich dich unterstützen? Ganz praktisch oder im Gebet? So können wir das und wenn wir das einüben. Und als Folge davon werden wir im Glauben wachsen und vorwärts kommen. Dabei hilft uns der Heilige Geist. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen, er hilft uns zu beten, er hilft uns, Gott zu loben und unsere Mitmenschen zu lieben. In all diesen Bemühungen schauen wir auch auf Jesus Christus, wo der Dreh- und Angelpunkt der Welt und der Heilsgeschichte ist. Amen. Ihr habt auf dem Stuhl solche Kärtchen, wo drauf steht, das ist mir geblieben oder das setze ich um. Wir nehmen uns einen Moment von der Stille, wo ein Instrumentalstück wird ablaufen, wo ihr einfach aufschreiben könnt, was euch in der Predigt wichtig geworden ist, was euch aufgegangen ist oder an was auch für Verheißungen, vielleicht auch an persönliche Verheißungen, die euch zugesprochen sind, dass ihr da aufschreibt und einmal verinnerlicht. Das setze ich um. Das ist mir wichtig geworden. Und ihr könnt die Zeit auch gerade schon nutzen als Vorbereitung nachher für das Abendmahl, wo wir gemeinsam werden einnehmen.